Ich grüße euch und willkommen zurück bei Artist on Air, heute aus Köln mit dem Gründer und CEO von bezahl.de bzw. der Auffinity Group, Lasse Diener. In dieser Episode spreche ich mit Lasse über die Skalierung eines Vertical SaaS im Automobilhandel. Lasse gibt uns Einblicke, wie bezahl.de Vertrauen bei großen Autohausgruppen aufbaute, welche Go-to-Market-Strategien wirklich funktionieren und warum Partnerschaften in seinem Fall nicht immer der beste Vertriebsweg sind. Wir sprechen über die Internationalisierung des Geschäfts, die Herausforderung von Payment-Lösungen und warum Liquiditätsoptimierung ein entscheidender Vorteil oder ein gutes Verkaufsargument für Kunden ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in den nächsten 45 Minuten mit Lasse Diener und mit mir, Matthias Ernst. Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Guten Morgen, Lasse, ich grüße dich.
Grüß dich zurück.
So, hier direkt ein Podcast aus Köln. Ich war ja gerade in Köln mit dem Artist on Tour Event bei SoSafe und freue mich, dass wir jetzt hier aus diesem Kölner Ökosystem, was ja anscheinend auch echt wirklich ein bisschen am Florieren ist, direkt einen Top-Podcast-Gast hier gewinnen konnten. Freue mich, dass du da bist.
Vielen Dank für die Blumen. Ja, was soll ich da jetzt noch zu sagen? Also ich freue mich auch sehr, dabei zu sein und ich finde es auch mega, was ihr macht und auch, was ihr da in Köln gemacht habt mit SoSafe, auch eine tolle Company aus Köln. Von daher, wir tun gerade alles dafür oder unser Bestes, einen Teil dazu beizutragen, dass Köln ein bisschen mehr auf die Start- und Scale-Up-Landkarte kommt.
Ja, finde ich super. Und da sind ja direkt die super Bridges hier. Scale-Up aus Köln, was macht ihr? Du stehst als Founder für bezahl.de und die Affinity Group. Ihr habt im Endeffekt, wenn ich das so zusammenfassen kann, hast du irgendwann mal ein bisschen Event-Business gestartet, ganz früh. Finde ich sehr sympathisch. Wir machen ja auch ein paar Events. Und hast dann gesagt, ey, wenn ich so einen Mietwagen verkaufen will, dieser Zahlungsvorgang, der ist doch irgendwie nicht rund und nicht digital. Mietwagen, Gebrauchtwagen wollte ich natürlich sagen, ja. Lass doch mal so ein PayPal für Gebrauchtwagenverkauf machen. Damit seid ihr irgendwie gestartet und dann aus so einem B2C-Ansatz in ein B2B-Modell gerutscht und jetzt quasi mit bezahl.de, wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr eine Software für Autohändler und Autohäuser gebaut und seid damit relativ dominant im deutschen Markt und auf dem Weg, international zu wachsen.
Ja, hast du grundsätzlich richtig so zusammengefasst, vielleicht auch zu den Events, charmant, weil auch für jeden Gründer, glaube ich, ist Event immer ein spannendes Thema. Du kennst es, wenn ihr Events macht. Das ist so alles eigentlich mit dabei. Da musst du Sales mit dabei machen, da musst du irgendwie Projektmanagement machen, da geht alles schief, was schief gehen kann. Du musst stressresistent sein, von daher war das eine gute Schule mit 16, 17, das so ein bisschen als erste eigenen unternehmerischen Schritte zu machen. Und dann, genau wie du sagst, die Story Richtung Payment im Automotive-Umfeld aufgebaut. Mhm. Was wichtig ist, bezahl.de hat tatsächlich relativ wenig oder eigentlich gar nichts mit dem B2C-Ansatz vorher zu tun, außer dass ich da meinen Mitgründer kennengelernt habe, weil wir beide in diesem Fintech gearbeitet haben. Und da haben wir einfach identifiziert, pass auf, es muss ein B2B-Business dafür geben. B2C ist da relativ unspannend, weil Autos werden eben alle paar Jahre im Privatbereich bezahlt. Und das, was wir jetzt machen, hast du genau richtig beschrieben. Wir bauen eigentlich eine Payment-Software oder Payment-Plattform für Autohäuser und alle, die mit Autoverkauf, Autoreparaturen, Werkstatt, Service etc. zu tun haben und wollen da alle Transaktionen im Automotive- oder Mobility-Umfeld abbilden. Das ist unser Auftrag, genau.
Ja, würde man ja wahrscheinlich jetzt in diese ganze Kategorie Vertical Software wahrscheinlich reinmachen. Ihr habt halt irgendwie, ne, also Payment Software gibt es einige, Buchhaltung, Rechnung und so weiter, gibt's ja viele, die sozusagen branchenagnostisch sind und dann sagt ihr jetzt, nee, wir haben aber Automotive identifiziert, ja, und da wollen wir uns drauf spezialisieren. Warum? Ja. Warum ist diese Branche so speziell, dass sie ein eigenes Tool braucht?
Ja, sehr, sehr gute Frage, auch zum Start, um das so ein bisschen einordnen zu können. Also genau richtig, ich glaube auch tatsächlich in der schnelllebigen Zeit momentan an Vertical-Lösungen und Industry-Leader, weil du dich da eben dann in einer Branche verankern kannst und alle Synergieeffekte und Know-how nutzen kannst. Genau das ist auch bei uns der Fall. Automotive, muss man verstehen, ist ein sehr, sehr eine riesige Branche, vom Außenumsatz größte Industrie Europas, doppelt so viel Außenumsatz wie E-Commerce, um da mal so ein bisschen Zahlen mit reinzubringen, aber hat eine Riesenkomplexität in Prozessen. Ich gebe dir ein Beispiel. Systemlandschaft ist im Autohaus extrem fragmentiert. Die nutzen nicht alle SAP und damit kann ich da durchskalieren, sondern Mercedes-Händler haben andere ERP-Systeme als Volkswagen-Händler und BMW-Händler wieder andere und Multibrand-Händler wieder andere. Das heißt, die Systemlandschaft war auch immer so ein bisschen die Herausforderung, warum kein anderer globaler Payment-Player in Automotive-Segment eingetreten ist. Weil die haben gesagt, Stripe etc., wir skalieren jetzt im E-Commerce durch. Da gibt es nämlich wenig Systeme und da können wir uns schön integrieren und dann durchskalieren. Und Auto wurde immer so ein bisschen umgangen aufgrund der Komplexität der Systeme, aber auch der Zahlungsmodalitäten, weil du hast da kleine Summen für Werkstattrechnungen, du hast große Summen für Autokäufe, du hast Geldwäschepräventionsprozesse. Also ich will jetzt nicht alles aufzählen, aber es ist sehr komplex. Und wir waren eben die ersten verrückten, naiven Guys, die gesagt haben, wir integrieren uns jetzt in diese fragmentierte Systemlandschaft. Hätte ich bei Gründung gewusst, wie anstrengend und kompliziert das wird, dann hätte ich gesagt, vielleicht mache ich einen einfacheren Weg. Heute bin ich sehr froh, dass wir das gemacht haben, weil das ist im Endeffekt jetzt auch sozusagen unser Burggraben für Competition, ja, dass da nicht so schnell jemand reinkommt, aufgrund eben dieser Integration in die Systemwelt und auch die Komplexität der Prozesse eben zu verstehen und abbilden zu können.
Ja, und Burggräben sind gut, um bestehendes Business zu verteidigen. Trotzdem wollt ihr sicherlich auch weiter wachsen. Dabei hilft dir unser aktueller Partner DigitalLike. DigitalLike ist eine inhabergeführte SEO-Agentur aus Berlin, die sich auf SaaS und die SaaS-Branche spezialisiert hat. Die Gründer Johannes Giesche und Ruwe Roll stehen für Fairness, Transparenz und Qualität. Ja, ihr mit euren SaaS-Unternehmen braucht kontinuierlich qualifizierte Leads, die zu zahlenden Kunden werden. Und was macht jetzt hier DigitalLike? Sie nehmen sich einfach Zeit, dein Produkt zu verstehen und deinen Markt kennenzulernen. Nur so lassen sich die richtigen Keywords finden, die hochwertige MQLs und SQLs versprechen. Viele SaaS-Unternehmen vertrauen bereits auf die Expertise von DigitalLike und konnten mit ihrer Unterstützung Traffic und Umsatz steigern. Und das Beste, DigitalLike bietet euch jetzt einen kostenlosen SEO-Check von eurer Webseite. Wenn ihr neugierig geworden seid, dann schaut doch einfach mal vorbei. digitalike.de/artist, das ist digitalike, ein Wort.de und dann artist, wie ihr es kennt. Oder checkt mal aus, was der Feelgood-Manager Olli auf der Webseite so genau kann. Kleiner Tipp von mir, das macht gute Laune. Zurück zum Pod.
Ja, ist so, ne, ist glaube ich ganz, ganz oft diese Story, dass man als Gründer vorher die Komplexität gar nicht verstanden hat, weshalb man gründet. Wenn man sie dann aber geknackt hat, ist das dann auch eigentlich das Hauptargument der Verteidigbarkeit von dem Business Model, ja, gegenüber, wie gesagt, irgendwelchen Global Playern und horizontalen Lösungen. Okay, habe ich verstanden. Kurze Nachfrage nur für mich aus Interesse. Du hast jetzt gesagt, okay, irgendwie Mercedes hat ein anderes System als irgendwie VW, aber es ist ja auch so, irgendwie, es gibt jetzt ja schon irgendwie wahrscheinlich ein paar Dutzendtausend Autohäuser allein in Deutschland. Und ist das dann, haben die das wenigstens hingekriegt, dass jetzt so ein VW-Autohaus deutschlandweit irgendwie auf demselben System ist? Würde ich mir fast wetten, dass auch die nochmal wieder unterschiedliche Systeme dann benutzen. Dann hast du halt irgendwie so einen Baron in Norddeutschland und dann irgendjemand in Bayern, der da 15 Autohäuser schmeißt und vielleicht einfach seine eigene Softwareentscheidung getroffen hat.
Ja. Ich würde mal so sagen, es kommt auf die Marke an. Es gibt Marken im BMW-Bereich als Beispiel, ist im Verkaufsprozess eigentlich ein System nur im Einsatz. Im Werkstattgeschäft gibt es dann aber eigentlich 3-4 verschiedene Systeme, die im Einsatz sind. Und so zieht sich das eigentlich durch die Marken. Also man kann schon sagen, es gibt 30 plus relevante Systeme alleine in Deutschland. In Europa ist zum Glück die Fragmentierung nicht so groß, was für unsere Europastrategie und Expansion dann auch wichtig ist. Aber ja, die Fülle an Systemen sind tatsächlich nicht zu unterschätzen.
Und wenn wir jetzt direkt hier bei euch schon direkt ins Business eingestiegen, ja, vom Hintergrund irgendwie liegt es daran, dass du hast gerade im Januar einen Podcast schon aufgenommen, ja, wo du viel über die Historie gestellt hast, verlinke ich auch gerne in Shownotes, wir sind ja da alle irgendwie immer podcast-freundlich unterwegs, aber deswegen möchte ich jetzt nicht zu tief in diese ganze Historie, wo es hergekommen ist und deine Gründerstory eingehen, sondern lass uns mal direkt hier ein bisschen SaaS und Software Details reinnehmen, ist ja eigentlich auch wahrscheinlich das, was am Ende sehr spannend ist für die Zuhörer. Ja? Dass ich mich jetzt frage, wenn du in so einem Vertical SaaS oder Vertical Software Markt unterwegs bist, mit ja relativ kleinen, aber du hast gesagt, auch relativ hohen Payment-Strömen und großen Playern. Das sind ja globale Marken, wie Mercedes, VW hast du genannt, BMW. Und dann kommt jetzt so ein Kölner Startup, ja, und sagt halt, hey, ich hab mir eure Prozesse angeguckt und wir können da 20 Minuten pro Transaktion irgendwie sparen, was erstmal gut ist, sicherlich. Aber wie baut man da Vertrauen auf? Wie habt ihr eure ersten großen Kunden bekommen und wie seid ihr sozusagen da in diesen Markt reingekommen?
Gehe ich gerne drauf ein, weil irgendwo ist Vertrieb auch immer meine Leidenschaft gewesen und das ist für Aufbauen eines neuen Business immer auch eine der essentiellen Themen, das hinzubekommen. Du hast genau richtig gesagt, Vertrauen aufbauen war so mit das Wichtigste in der Anfangszeit. Ich würde sagen, unser Go-to-Market-Ansatz war so ein Dreiklang aus drei Punkten. Der erste Punkt war, wir mussten erstmal verstehen, was wir für eine Lösung liefern und haben uns dafür über gute Beziehungen, auch von Business Angels am Anfang, aber auch selber, die ich dann schon aufgebaut hatte in der Firma davor, 5, 6 große Autohausgruppen an die Seite geholt und gesagt, pass auf, lass uns wirklich an einen Tisch setzen. Wir haben Ansätze, aber ihr versteht eure Prozesse viel besser. Wir wollen gerne das Produkt mit euch, mit dem Markt gemeinsam entwickeln. Würde ich auch jedem empfehlen, der in irgendeine Vertical-Lösung rein will. Es gibt ganz viele fancy Ideen, aber am Ende muss man das machen, was der Markt braucht. Also das war so der eine Punkt, erstmal wirklich große Brands und große Namen mit an die Seite zu holen, die da so ein bisschen als Entwicklungspartner fungieren.
Hat das irgendwie geholfen, dass du vorher da schon mal einen komplett independent, aber trotzdem einen B2C-Ansatz in derselben Branche irgendwie gefahren bist?
Genau. Also darüber habe ich einfach schon Kontakte aufgebaut, weil ich schon auf Events gegangen bin, ja, irgendwelche Kaminzimmerabende mitgemacht habe und da so ein paar Autohaus große Namen kennengelernt habe und damit schon angefangen habe, Beziehungen aufzubauen, was dann eben auch dazu geführt hat, dass ich gemerkt habe durch die Gespräche, hey, die brauchen was viel Größeres. Ja? Daher kam dann auch die Idee für Bezahl.de. Genau, also das hat auf jeden Fall geholfen. Der zweite Punkt für Vertrauen war ein wichtiger Multiplikatoransatz, dass wir Händlerverbände gewonnen haben. Also du musst dir vorstellen, die Volkswagen-Händler in Deutschland haben einen VW- und Audi-Partnerverband. Da geht es wirklich darum, die Händlerverträge mit dem Hersteller Volkswagen zu verhandeln als Beispiel für alle VW-Händler, weil die sind eigenständige Unternehmer in Deutschland. Mhm. Und ich habe sehr früh angefangen, die Präsidenten und Geschäftsführer der Händlerverbände als Supporter zu gewinnen. Damit ich da ein Credential, also sozusagen Rückendeckung habe vom Präsident des VW-Verbandes, was natürlich dann auch Sales super vereinfacht hat, weil dann haben wir angerufen und gesagt, hey, ich rufe übrigens an auf Empfehlung des Volkswagen-Präsidenten oder Volkswagen-Händler-Verbandspräsidenten und plötzlich hast du ein ganz anderes Gehör, als wenn du, genau wie du eben sagst, als Pommesbuden-Startup irgendwie aus Köln anrufst, ja, wo du erstmal erklären musst, warum sie überhaupt mit dir sprechen sollten. Das war so der zweite Punkt, also wirklich Credential über die Händlerverbände, was sehr gut funktioniert hat. Und das dritte ist dann eben die eben erwähnte Systemlandschaft, die ja auch ihre ganzen Autohäuser angeschlossen hat. Die brauchen auch immer weitere Mehrwerte für ihre Autohauskunden. Das heißt, auch da habe ich Beziehungen, haben wir Beziehungen aufgebaut, um von denen Empfehlungen in ihre Händlerschaft zu bekommen. Sagen, hey, wir haben hier eine neue spannende Thematik. Ihr könnt jetzt auch das gesamte Forderungs- und Zahlungsmanagement digitalisieren. Guckt euch das mal an. Und dadurch haben wir natürlich dann auch plötzlich Aufmerksamkeit gehabt, dass wir sehr, sehr schnell dahin gekommen sind, mit Bezahl.de eine starke Brand zu haben im Autohaus.
Das finde ich jetzt mega spannend, weil da kommen wir direkt schon in so eine Nische rein, in die wir öfter gerade auch in dem Podcast hier reinkommen, ist das Thema Partnerschaften, ne? Also Partnerschafts-Sales. Wenn jetzt sagst du, die Systemhäuser, die quasi das ERP-System für Autohäuser bauen, ja, du connectst dich mit denen natürlich, weil am Ende muss ja Bezahl.de da damit einfach fließend interagieren. Aber haben die das? Habt ihr darüber nachgedacht, dass sie euch sozusagen als Feature mitverkaufen, dass sie quasi dann sozusagen, ne, irgendwie ihr Produkt, die sind ja schon beim Kunden drin und euch quasi einfach als Innovation anbieten und ihr gar nicht den Direct Sale habt, sondern indirekt über diese Systemhäuser?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben diese Kooperation oder Reseller-Modelle auch durchdacht. Das Ergebnis davon ist aber, die können sehr, sehr gut uns Türen öffnen, als Empfehlung sprecht mit denen, aber unser Produkt ist schon etwas komplexer als, okay, du kannst hier einfach eine Bezahlung integrieren, sondern wir managen eben wirklich die gesamte Forderung, ja, mit Zuordnung für die Buchhaltung, mit Geldwäschepräventionschecks automatisiert, mit Daten, die wir in verschiedene Systeme zurückspielen. Und es ist eben auch kein, ich kaufe das mal für 10 Euro im Monat Produkt, sondern es ist halt auch hochwertig, ja, vom Return on Invest, aber eben auch von der Kostenstruktur. Bedeutet, Türen öffnen, auf jeden Fall über die Reseller oder über die Kooperationspartner. Den Vertriebsprozess müssen wir aber selber handeln und die Gespräche zu führen, weil da dann schon viele Detailfragen von Buchhaltungsleitung, Controlling, Revision und so weiter kommen, die da so ein Partner gar nicht abbilden kann.
Ja, ich gehe da mal ganz gerne rein, weil ich suche mal so die erfolgreichen Partnerschaftsmodelle, weil oft hört sich das, also die Standard-Stories eigentlich, hört sich super an und unterm Strich ist dann oft nicht viel bei rausgekommen. Ich glaube, der Robin von Talents Connect hatte da so positive Erfahrungen, ne? Irgendwie, wir hatten auch Alban von YouSign aus Frankreich mal im Podcast und auch im Oktober auf dem Summit. Die sind extrem erfolgreich damit unterwegs, weil die quasi sozusagen Digital Signature haben, was du dann jetzt einfach bei HubSpot oder ich habe es neulich gesehen bei JForm oder so, ne? Du kannst einfach das als Feature in viele Produkte einbauen und dann wird einfach das Produkt teurer und dann gibt's halt ein Kickback sozusagen an das E-Signature-Ding. Damit sind die extrem stark gewachsen, aber da sind wir, glaube ich, genau auch bei der Differenzierung, was du sagst. Das ist halt ein relativ klares, einfaches, aber auch powerful Feature. Das kannst du dazu tun. Bei dir ist halt einfach ein komplexes Produkt insgesamt, ja. Und das willst du einfach selber verkaufen, weil keiner kann das so gut erklären wie dein eigenes Team. Ja.
So ist es. Ich gebe dir ein Beispiel zum Anfassen auch für die Zuhörer. Wir haben Alan Clark an Bord geholt. Der hat die ganze Klarna-Skalierungsstory mitgemacht und war der erste oder einer der ersten Hire in UK und hat sich da zum dann Group Commercial Leader entwickelt etc. Klarna ist ein Produkt, was wunderbar über so Reseller-Modelle funktioniert, weil es ist einfach eine Zahlungsart, die im Payment-Flow freigeschaltet wird. Das heißt, da kann man dann wirklich sagen, als E-Commerce-Shop und etc., als Reseller, als Kooperationspartner, es gibt eine neue Zahlungsart, die kannst du hier per Klick einfach freischalten, Plug and Play. Ne? Also es gibt Modelle, die wunderbar über diese Partnership-Sales funktionieren. Aber genau, ich glaube, der Differenzator für uns ist eben, es ist deutlich zu komplex, um das einfach mit Plug and Play zu verkaufen.
Mhm. Wie läuft es dann? Also wie wird dann eure Software sozusagen in so einem Autohaus genutzt? Kommt es einfach als separates Tool dazu in den Toolstack oder ist es ein Layer oben drüber? Muss es angepasst werden an jedes Autohaus irgendwie in einem dreiwöchigen Customization-Prozess? Oder erzähl mal so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, ich habe hier 15 VW-Autohäuser und ich würde gern eure Software nutzen, was muss ich dann tun? Wie schnell geht's los?
Ja, absolut. Das Schöne ist, das Business ist skalierbar, weil die Autohäuser haben tatsächlich alle die gleichen Prozesse. Mal in anderen Systemen, ja, aber die haben die gleichen Themen, die sie im Endeffekt für, um bezahlt zu werden, abbilden. So, das ist schon mal der positive Faktor. Das heißt, diese 3-4 Wochen Customized-Projekte, die gibt's bei uns nicht. Gut. Sondern es gibt eben die Integration in die verschiedenen Systeme. Und unser Wunschansatz ist eigentlich immer, man kriegt bezahlt ja eigentlich gar nicht mit im Autohausprozess, weil es so nativ dann in die verschiedenen Workflow-Prozesse eingebunden ist, dass eine Zahlungsforderung automatisiert rausgeht mit Rechnungsfaktura, ne, dass der Zahlungsstatus automatisiert wieder ins System, wo der Verkäufer reinguckt, gespielt wird mit so einer Bezahlstatusampel und niemand muss irgendwie bezahlt ja als gesondertes Produkt nutzen. Das ist so der Best Practice, den wir auch in vielen Systemen genauso umgesetzt haben. Dann ist das Onboarding von so einem neuen Kunden echt sehr, sehr seamless mittlerweile in ein paar Wochen erledigt, auch von so einer großen Gruppe. Dann gibt es aber auch die Fälle, wo bezahl.de wirklich als Frontend genutzt wird, weil es diese Systeme, wo die ganzen Informationen zusammengefasst werden, gar nicht gibt, sondern die arbeiten dann tatsächlich noch mit einem Laufzettel. Ja. Da wird auf dem Laufzettel aufgeschrieben, Kaufpreis 48.000 Euro, finanziert wurde 42, der hat noch einen VW Golf in Zahlung gegeben. Das heißt, unterm Strich muss der Kunde 3.724 Euro zahlen. Das wird auf dem Laufzettel zusammengefasst und dann in eine Akte verschickt. Ja. Und das digitalisieren wir dann, indem wir das in unserem Frontend dann in so einem Zahlungsplan gießen und das da aus der Disposition gestartet wird, ja, um jetzt nicht zu viele Detailprozesse im Autohaus zu nennen. Ja.
Nein, aber es ist ja verstanden, weil ich glaube, das Kernproblem, was ich daraus jetzt sehe, oder ihr habt einfach große Kunden und ihr habt kleine Kunden. Also ihr habt halt beides, ja. Und wahrscheinlich, wenn du jetzt eine große Autohauskette hast, ja, mit einem langjährig etablierten ERP-System, du kannst dich da sozusagen in den Background tun, dann ist das natürlich super, weil du letzten Endes beim Endkunden, bei dem Menschen, bei dem Verkäufer sozusagen nicht die Prozesse ändern musst, ja, sondern einfach nur optimierst und Zeit sparst. So, das ist geil. Klassisch irgendwie Enterprise. Und dann habe ich jetzt gerade verstanden, okay, das ist irgendwie noch das nicht digitalisierte kleinere Autohaus, dem du auch helfen kannst und dem baust du dann halt irgendwie direkt die Software. Okay, aber das heißt, ihr habt ja komplett zwei unterschiedliche Kundengruppen, wahrscheinlich auch unterschiedliche Vertriebsprozesse. Wie seid ihr da aufgestellt? Ich glaube, 180 plus Mitarbeiter habt ihr. Wie teilt ihr die auf und wie geht ihr da an die Kunden ran?
Ja, tatsächlich, um das einmal zu kommentieren, ja. Der Digitalisierungsgrad im Autohaus ist extrem gering, auch bei den Großen. Also es ist tatsächlich diesen Prozess, den ich beschrieben habe, dass auch mal unser Frontend genutzt wird. Das kann auch bei einer 20 Autohaus Standorte Gruppe der Fall sein, weil sie verschiedene Brands haben und deswegen kein zentrales System. Ja, aber das ist tatsächlich eine sehr unterdigitalisierte Branche. Das wissen sie auch selber und sind deswegen dankbar, dass es Player dann gibt, die sich auf diese Branche spezialisieren, weil es halt oft fehlende Lösungen einfach der Grund ist für diese wenige Digitalisierung, ne? Weil wegen dieser Komplexität der Systeme. Mhm. Das vielleicht einmal dazu. Ansonsten, genau, wir sind 180 plus Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das verändert sich momentan täglich und auf Wochenbasis. Das ist schön, wir wachsen extrem und wir sind aufgestellt, wir haben ein klassisches Sales-Team, also die Hunter, die wirklich dafür da sind, den Vertragsabschluss zu bringen, und das ist in unserer Branche auch wieder sehr speziell, weil es ist eine Beziehung, eine Relationship-Selling-Branche. Die wollen jemanden zum Anfassen haben, die wollen Gesichter zum Markt haben, die wollen auf den Events zusammen essen und Rotwein trinken, ja, um das jetzt mal so ein bisschen plakativ zu machen. Und es ist kein klassisches SaaS-Sales-Team und ich skaliere alles durch und habe alles standardisiert und ich brauche nur sagen, was ich für ein geiles Feature habe und jeder rennt mir die Bude ein, sondern es ist wirklich ein Relationship-Selling, wo du ein paar bekannte Gesichter, inklusive mir und dem Johannes, den ich seit Tag 1 mit dabei habe, und ne, also ein paar bekannte Gesichter, die dann das, am Ende das Closing machen, mit einem Top-Sales-Team dahinter, die Terminierung, Pipeline-Bildung etc. unterstützen, und das geht bis zum Vertragsabschluss. Und da konzentrieren wir uns auf die größeren Gruppen, also die ganzen kleinen Einstandorthändler, die adressieren wir heute nicht.
Wie viel Kundenpotenzial gibt's denn da? Jetzt sagen wir mal Deutschland erstmal, also wie viel so Autohausgruppen gibt's und wie viel habt ihr davon schon geknackt?
Ja, wir haben über 35.000 Autohausstandorte in Deutschland. Und wir haben über 1.000 Autohausstandorte schon live. Unser Kundenstamm hat aber mehrere tausend. Das heißt, wir haben sehr viel schönes Land-and-Expand-Potenzial. Ja. Also wir können eigentlich aus unserem Bestand jetzt in den nächsten 12+ Monaten wachsen und extrem starke Wachstumszahlen zeigen, ohne neuen zu gewinnen. Das ist immer charmant. Wir arbeiten natürlich aber an beiden. Genau, aber das mal als so ein bisschen Größenordnung. Alleine Deutschland und Europa ist so 5,5 mal so groß wie Deutschland, was die Standortanzahl angeht.
Okay, ja, crazy. Finde ich gut. Ja, auf Europa komme ich gleich nochmal, wenn wir das Thema Internationalisierung noch aufmachen. Vorher wollte ich nochmal so ein bisschen verstehen, ihr habt jetzt eine Payment-Lösung, hast du gesagt, also die ganzen, ne, Verkaufsprozesse gehen darüber, Rechnungsstellung, Zahlungseingänge und so weiter. Und auf eurer Webseite habe ich gesehen, dass ihr inzwischen so 7 Milliarden Euro an Transaktionen irgendwie über die Plattform abwickelt.
Jetzt hast du den Zeitaspekt nur weggelassen. In welcher Zeit?
Ja, sag mal.
Ja, tatsächlich, also das war jetzt rückblickend die letzten 12 Monate.
Minute.
Pro Minute. Pro Minute. Das ist schön, ne? Da wollen wir hin.
Da wollen wir hin. Sehr gut, machen wir mal hier die Vision auf. Okay, 12 Monate, genau, also in den letzten 12 Monaten 7 Milliarden. Hast vollkommen recht, aber auch mit Zeit ist es trotzdem ein relativ, sagen wir mal, theoretischer Wert, weil die Frage ist ja einfach so, klar, es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt irgendwie da 700 Euro Werkstattrechnung mache oder halt für 70.000 Euro irgendwie da eine gebrauchte Upscale E-Klasse verkaufe. So. Und dann habe ich halt unterschiedliche Transaktionen und so weiter. Sag mal, wie ist euer Businessmodell? Also du hast jetzt das Autohaus, Value habe ich verstanden, die Prozesse werden einfacher, die Leute können Zeit sparen und so weiter, aber wie verdient ihr Geld mit den Autohäusern?
Genau. Ja, also relativ simples Bierdeckel-Pricing. Ja, wir haben eine SaaS-Fee, also eine Maintenance-Fee für die Plattform pro Standort, pro Monat, ja, klassisch. Und dann gibt's eben eine Volumen-Fee, also eine prozentuale Fee auf das Volumen, was gemanagt wird. Und da ist natürlich komplett recht, die unterscheidet sich, ob es ein Autoverkauf ist oder eine Werkstattrechnung. Du kannst jetzt bei einem Autoverkauf, was ein sehr engmargiges Geschäft ist, jetzt nicht klassische Payment-Transaktions-Prozent-Fees nehmen, ja, sondern die fallen natürlich geringer aus in der Prozentzahl und After-Sales sieht dann wieder anders aus. Ja. Das heißt, so strukturiert sich das und dann machen wir mit unseren Partnern eben so Volumen-Package-Pakete wie so einen Handyvertrag. Die wissen ja, was sie an Umsatzvolumen machen pro Jahr. Da ist immer ein bisschen Abweichung, aber nicht groß. Und dann buchen sie sich sozusagen wie Gigabyte pro Monat bei uns Umsatzvolumen im Fahrzeugverkauf und im Aftersales. Ja, und dann haben wir schöne Upselling-Themen mit ganz vielen Features, die dann dazukommen. je nachdem, wie tief wir dann am Ende in den Prozessen der Autohäuser wirklich drin sind, Mahnwesen, Geldwäscheprävention etc.
Und vom einfach jetzt mal so vom Revenue-Split irgendwie zwischen der SaaS-Fee und den volumenabhängigen Gebühren, kannst du mir da so eine Einordnung geben?
Ja, ich würde sagen, also tatsächlich ist das Volumen das Relevante und die SaaS-Fee ist einfach nur so ein Hygienefaktor, um auch zu sagen, hey, es gibt hier, ne, hier läuft auch eine Plattform und hier laufen Themen dahinter, aber das Volumenthema ist für uns das Relevante.
Okay, deswegen also auch dann auf der SaaS versus Fintech Fragestellung eher im Fintech-Bereich dann eingeordnet, weil...
Es gibt einen neuen Begriff, den hat Ramin Niromant, glaube ich mal, gesagt, was working as a service, ja, es ist eigentlich unser Konkurrent heute ist der manuelle Workaround im Autohaus. Wir automatisieren das durch, ja, und deswegen ist es tatsächlich eine VaaS-Plattform mit natürlich Fintech und Payment Punkten, die dafür sorgen, dass dann auch wirklich bezahlt wird. Aber wir automatisieren ganz, ganz viele Prozesse, die rund um die Transaktion passieren. Ja. Deswegen sind wir auch zum Beispiel kein Payment Service Provider. Sondern wir integrieren Payment Service Providers für die Transaktionsabwicklung. Ja. Und wir sind die Plattform, die alle Fäden zusammenhält, der Forderung, der Zuordnung, der Datenkommunikation etc.
Ja, deswegen, da wird es ja auch schon wieder spannend, weil also wenn du Payment Service Provider selber bist, dann wird es ja nochmal komplizierter, ja, als Fintech, wenn du die integrierst, dann gibst du natürlich aber auch wieder einen Großteil von diesem transaktionalen oder volumengetriebenen Umsatz ja einfach weiter, ne? Weil am Ende, wenn da irgendwie ein Kreditkartenanbieter hinter ist, die nehmen ja auch wiederum Geld, ne?
Irgendwie. Nee, tatsächlich, guter Punkt. Oder je nach Zahlungsart gibt es halt eine Extra-Fee für die reine Zahlungsabwicklung, ja, wo man dann in unserer Plattform sagen kann, hey, Kreditkarten mit ihrer Zusatz-X-Fee, ja, möchte ich nur bis 2.000 Euro Ticketvolumen anbieten. Dann, ja, wird das alles über unsere Plattform eben gemanagt. Ja. Genau, also das, was ich eben erzählt habe, ist schon das, was wir für unsere Leistung bekommen.
Ja, okay, sehr gut. Ja, ich kenne es jetzt bei uns hier aus dem Eventbereich. Du hast ja Ticketing, ja, und ja, so ein Eventbrite oder so, die kosten halt auch Geld. Aber ein signifikanter Share von dem Geld, was die von uns kriegen, geht halt weiter an, ja, Visa und Mastercard. Ja, weil das werden die auch nicht umsonst kriegen von denen. Ne? Und ja, da ist halt viel. Aber ein 70.000 Euro Auto musst du jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt über Visa und Mastercard irgendwie abwickeln. Das wäre halt wahrscheinlich doof, da 2% zu verlieren.
Genau, da wird ein Autohändler dir jetzt sagen, da ist die Marge weg, Junge.
Ja, ist ja auch. Na, ja. Ja, ja. Ah, gut. Ja, sind ja auch nicht wenig bewertet, die beiden Firmen. Ne? Die verdienen, ja, schon ganz gutes Geld. Aber kriegt man sicherlich vor allem in Deutschland irgendwie schlauer gelöst. Da bin ich dann auch gleich gespannt, wie es in anderen Ländern läuft, wo dann Banking nochmal anders aussieht. Aber habe ich jetzt erstmal verstanden. Okay, also ihr habt so ein bisschen SaaS und Fintech. Auf der anderen Seite deinen Begriff mit VaaS, ja, und Working as a Service. Ich finde, das haben ja schon viele von unseren Podcast-Gästen hier, die haben einfach ein super Produkt und, ja, dann ist halt der Sales-Pitch ist halt der, ja, ähnlich wie euch auf der Webseite, pro Transaktion spare ich 20 Minuten, das kannst du ja dann einfach in Zusatz sozusagen Leistung oder in weniger Personal, in beide Richtungen kannst du es ja rechnen, ja, und dann hast du halt irgendwo dann ein Potenzial und dagegen kannst du dann dein Pricing machen, ja, auf der SaaS-Seite, wenn du halt kein Volumen hast, was du abrechnen kannst. Ihr habt halt die Möglichkeit, an beiden Seiten so ein bisschen zu schaffen und deswegen wollte ich das einmal so einordnen.
Ja, 100%, aber vielleicht da ein Zusatz, einfach weil es, glaube ich, auch wichtig für so das Mehrwertverständnis ist. Wir schaffen starke Liquiditätsoptimierung. Wir standardisieren den Prozess so durch, also ohne uns, wie gesagt, Laufzettel, per Post irgendwas verschickt und Kunde überweist irgendwann, wenn er Lust drauf hat, so ungefähr, ja. Hauptsache bis zur Auslieferung des Fahrzeugs muss die Kohle auf dem Konto sein, sonst kriegst du den Schlüssel nicht. Das ist so der Status quo ohne uns. Dadurch, dass wir den Prozess eben von vorne so durchstandardisieren, sorgen wir dafür, dass die Geldeingänge beim Autohaus signifikant früher erfolgen. Und plötzlich hast du in dieser Mehrwertanalyse mit dem Partner nicht nur 20 Minuten pro Zeit, sondern du schaffst plötzlich viel, viel geringere Zinslast oder Working Capital Kosten, ja, weil du hast plötzlich die Millionen, die sie ja da im Außenumsatz haben, x Tage früher auf dem Konto. Das können wir wunderbar mit Daten dann beweisen. Und das macht dann den Sales-Prozess plötzlich sehr, sehr greifbar und sehr datenbasiert. Was natürlich extrem hilft. Ja.
Finde ich super. Ja, genau. Das suche ich auch mal. Irgendwie, hätte ich jetzt auch gefragt, aber hast du jetzt vorweggenommen. Ist super. Also ihr habt ja die Daten sozusagen aus den anderen Transaktionen. Die bereitet ihr auch auf. Könnt damit reingehen und ein Beispiel geben und sagen, hier, Peter, genau, wenn du das dir vorstellst, irgendwie ab in 2 Wochen läuft das und das halt einfach besser. Und das kann ich dir aus den letzten 20 Kunden irgendwie nachhaltig nachweisen. Das finde ich super, weil ich glaube, ich als Informatiker, ja, irgendwie viel 1-0 geprägt, das fände ich im Sales Pitch extrem hilfreich. Ja, einfach datengetrieben, dann können wir viel Rotwein trinken und uns sympathisch sein. Aber wenn ich halt so sehe, irgendwie es funktioniert bei 4 anderen Autohäusern und zwar mit x Prozent Benefit, das ist, glaube ich, der stärkste Sales Pitch, den ich mir vorstellen kann. Das ist super. Und ich glaube, Liquidität ist, glaube ich, für viele SaaS-Founder ein super Argument auch, ja, wenn du das schaffen kannst, ja, weil es einfach so ein bisschen so ein Side-Effekt ist, der jetzt nicht direkt im Produkt steckt, aber der natürlich für jeden Unternehmer irgendwie, ja, also je nach Business-Model, aber schon extrem relevant sein kann. Ja. Cash ist ja, immer absolut. Gut.
Ja, genau, so ist es. Und das kannst du wunderbar vorrechnen. Unser Champion oder der unsere Plattform einkauft, ist auch meistens der CFO, weil der eben sagt, ich möchte die Prozesse optimieren, ich kriege keine Leute mehr, Fachkräftemangel, ja. Buchhaltung und so finde ich nicht mehr. Aber wenn du dem dann sagst, ne, genau wie du sagst, Beispielrechnung, die machen schnell mal 100 Millionen Außenumsatz im Verkauf pro Jahr. Da ist halt Working Capital 6%, ja, ist halt auf den Tag gerechnet irgendwie 15.000 Euro wert. Dann sagst du, pass auf, wir bringen dir das Geld 6 Tage im Schnitt bewiesen an Zahlen früher aufs Konto. Dann bist du irgendwie bei einem Return on Invest alleine von der Liquiditätsoptimierung bei 100.000 Euro im Jahr. Ja, um jetzt mal ein paar Zahlen zu nennen. Und dann kannst du natürlich zusätzlich Prozessoptimierung und dann kannst du natürlich einen schönen Preis auch dann dafür nehmen, weil du sagst, ist halt value-based, ne?
Ja. Und ihr hast ja gerade gesagt, hochwertig. Euer Produkt ist hochwertig und das Pricing ist angepasst. Das fand ich sehr schön formuliert.
Qualität.
Ja. Okay. Nee, so muss man das machen. Finde ich gut. Jetzt haben wir sehr viele Firmen, die in diesem ganzen Thema Prozessoptimierung, Digitalisierung irgendwie reingehen, über AI-unterstützte Lösungen oder AI, vor allem Agentic AI-basierte Lösungen, hatte ich jetzt viel hier im Podcast, Beam AI, auch Xaver, kennst du ja auch irgendwie den Max Bachem, ne, irgendwie die sozusagen da bei dem ganzen Thema Altersvorsorgeplanung und so weiter einfach reingehen und sagen, hey, ich kann ein System bauen, das macht die Prozesse noch viel effizienter, weil koppel ich ein paar AI-Agents, die einfach deine Rechnung schreiben, Auswertung machen und so weiter und dann hast du mal. Ist das ein Thema bei euch, wo ihr reinschaut, wo passiert das automatisch? Wie siehst du das Thema AI auf bezahl.de?
Ja, also für wirklich die Zahlungsprozesse ist unsere These, dass AI nicht zuverlässig genug ist, um das jetzt wirklich über AI komplett dann zu lösen. Aber natürlich wird AI gerade für Fraud Prevention, ja, also dieses Geldwäschepräventionsthema, Abgleich von Debitoren mit Kaufvertragspartnern, Zuordnung von Zahlungen, ja, Kommunikation von Themen, dafür wird es auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und auch wir setzen auf AI bei gewissen auch internen Prozessen natürlich. Was es nicht ersetzen wird, ist auf uns jetzt bezogen tatsächlich das Sales-Thema. Bin ich auch fest von überzeugt, dass Sales dadurch immer mehr Relationship-Thema wird. Es kann unterstützend wirken, ja, aber dieser Kontakt mit den Menschen, das Geschäft wird weiterhin zwischen Menschen erfolgen, vor allem in unserer Branche.
Ja. Nee, also ich glaube, im Sales-Bereich bin ich da deiner Meinung. Ich glaube, man hat auch so ein bisschen, in meiner Vorbereitung schaue ich mir auch mal so ein bisschen LinkedIn und Presse und so weiter an. Und wenn man so deine Bilder auf LinkedIn sieht, da sieht man auch schon, dass du einfach relativ häufig irgendwie neben so 1-2 Leuten stehst, wo man das Gefühl hat, okay, da merkt man richtig, okay, da steht einfach so, da steht so eine Beziehung im Foto, ne? Also da irgendwie liegt die Hand auf der Schulter oder irgendwie sind das so kumpelhafte Typen, die ich so wahrnehme, ja, wo ich einfach denke, was du sagst, Events und persönliche Beziehungen lese ich da sofort raus, ja, kann ich mir ganz genau vorstellen, dass das total hilft und ist wahrscheinlich auch so, dass man in jeder Branche halt gucken muss, wie es halt dann läuft, ja. Okay, also klar, ich habe jetzt gehört, Payment, also insbesondere wenn es dann um kritische Zahlen geht, da brauchst du 100% akkurate Zahlen, da glaubst du noch nicht dran oder da sind wir noch nicht. Ja, im Sales-Prozess ist da die menschliche Komponente wichtig, die löst AI auch so schnell noch nicht ab und dann ist es maximal halt irgendwo in diesen ganzen Subprozessen, die im Hintergrund laufen, wo man halt einfach
was natürlich trotzdem viel ausmacht, ne? Also auch so Zahlungsrecherche-Themen und wie gesagt, auch Customer Service, glaube ich, fest dran, dass das unterstützend wirken kann. Ja, also ich glaube schon, dass es viel verändern wird und auch in unser Business unterstützend eingreifen wird und fungieren wird. Aber wie gesagt, fürs Kern-Value, den wir liefern, wird AI nicht plötzlich das Thema völlig verändern?
Ich glaube, das ist ja die große Frage, die man sich als CEO gerade stellen muss von der Softwarefirma. Ja, irgendwie habe ich, also AI wird dabei sein, aber ist es sozusagen genau. ergänzendes Feature in das Kernbusiness, was ich habe, oder muss ich mein Kernbusiness eigentlich heute nochmal neu denken, ja, mit dem, was in den letzten anderthalb Jahren passiert ist, und kommt da was anderes bei raus? So, ja? Und du sagst ja, halt genau. eher das Erste, haben wir dann damit jetzt hier eingeordnet. Da bist du ja einfach deutlich näher dran, deswegen ich versuche das immer nur so ein bisschen zu verstehen bei den.
Aber
bei
ich
den
glaube, das Spannende, genau was du sagst, ist ganz, ganz wichtig. Man muss sowieso, nicht nur bei AI, sondern bei allem, kontinuierlich sein Businessmodell challengen und auch sein Produktmehrwert challengen. Das meinte ich eben mit in der Geschwindigkeit, in der sich die Welt gerade verändert. Und AI macht es nochmal mit Quantensprüngen irgendwie vor, ja, was alles passieren kann. Sollte man das sowieso ongoing tun? AI ist natürlich gerade so das größte Thema, was man sich für sein eigenes Businessmodell anguckt und sagt, okay, was verändert das? Absolut.
100%. Das ist einfach auch eine total wichtige Frage. Wie machst du das jetzt, ja? Also als Lasse Diener, wie machst du das? Irgendwie 180 Leute plus, du sagst, ihr wächst schnell, ja, ihr habt ein paar gute Funding-Runden, ihr habt einfach Traction, du hast gesagt, Land Expand liegt auf der Hand, ja, also langweilig wird dir nicht sein, bin ich ziemlich sicher, ja, da ist genug zu tun. Und dann geht es ja ganz schnell, dass man halt in diesem operativen Alltag, ja, als Gründer, schnell mal einfach zack, irgendwie 6 Monate, 9 Monate weg hat, ja, weil man eigentlich auch genug zu tun hat, irgendwie und positiv. Wie schaffst du es sozusagen, dir die Zeit und zu nehmen, um mal diesen Perspektivwechsel hinzukriegen, ja, oder so ein Helikopterview reinzunehmen, ja, irgendwie, was machen andere Firmen, was passiert eigentlich gerade mit der Welt, ja, wie viel Zeit investierst du da und wie kriegst du das hin? Hast du irgendwelche Tipps, Maßnahmen, Prozesse?
Ja, ist ein guter Punkt und du hast komplett recht. Also ich bin auch immer sehr großer Fan von Fokus aufs Business. Wir sind, glaube ich, so erfolgreich auch gewesen, weil wir uns immer maximal darauf konzentriert haben, Business zu machen und nicht auf den ganzen Events. Auch Founder-Events waren wir sehr, sehr wenig unterwegs, ja, weil wir gesagt haben, okay, wir konzentrieren uns auf unsere Branche. Deswegen bin ich bei dir. Man muss sich Räume schaffen, um diesen Strategiewinkel oder die Strategiediskussion zu führen. Wir haben jetzt einen auch sehr, sehr guten Kontakt oder sehr, sehr guten Austausch mit unserem Beirat, wo ja verschiedene, wo wir absichtlich auch, da haben wir Venture Capital drin, da haben wir Automotive-Expertise drin, da haben wir aber auch mit David Perry Jones den Chief Revenue Officer von DeepL mit drin, genau aus diesen Gründen, weil wir sagen, in dieser Runde wollen wir auch den Austausch haben, in welche Richtung muss es strategisch gehen. Und das forcieren wir auch dann eben mit verschiedenen Perspektiven und mit Top-Leuten, um da auch Perspektiven zu sehen von Leuten, die ganz andere Themen oder viel mehr Firmen im Venture-Bereich zum Beispiel sehen. Und davon versuchen wir natürlich zu profitieren, dass wir uns dafür die Zeit nehmen, auch in diesen Runden dann zu diskutieren.
Okay, ja, finde ich super. Das ist einfach ein extrem konkreter Ansatz. Du sagst halt, ich habe sehr bewusst einen Beirat gebaut, ja, und den auch divers irgendwie besetzt mit ganz unterschiedlichen Profilen und auch anderem Background, auch Insel, der DeepL ist ja sicherlich auch ein super Kölner Business, was ich ja nicht erklären muss, aber klar, da hast du eine gewisse lokale Nähe, aber trotzdem auch jemand, der schon ein Level weiter ist mit der Firma und dann einfach da mal reintreten kann, finde ich mega. Wann war der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, warum habe ich jetzt verstanden, aber wann war der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, lass mal so einen Beirat bilden? Und wie geht man dann auf die Leute zu und sagt, habt ihr Bock?
Ja, also der ist auf natürlichem Wege entstanden, weil wir von Beginn an wirklich Top-Business-Angels mit an Bord geholt haben, die in der ersten Frühphase eigentlich dafür da waren, Türen zu öffnen in unserer Branche Automotive. Das heißt, wir haben da sehr erfolgreiche Automotive-Unternehmer von Beginn an überzeugt, die gesagt haben, yo, unsere Branche braucht das. Und die haben dann inoffiziell eigentlich in der Zeit schon ein bisschen als Beirat fungiert. Und dann ist ja irgendwann so der institutionelle Part, ja, dass du dann irgendwann Venture Capital mit aufnimmst und dann musst du gewisse Themen auch offizieller gestalten. Und da haben wir dann ein offizielles Board einberufen und gesagt, okay, jetzt benennen wir die Leute, die das eigentlich schon auf natürlichem Wege machen, auch als offizielle Beiratsmitglieder und dann kommt Venture Capital dazu. Und dann gab es eben den Moment, genau aus dem Grund, diverse aufstellen oder wirklich verschiedene Perspektiven zu haben, dass wir dann gesagt haben, komm, wir holen jetzt auch Externe sozusagen, also nicht Shareholder oder Investoren aus der Historie, mit in den Beirat um Go-to-Market, um AI-Perspektive, um einfach dieses Thema ein paar Stages weiter, wie du richtig sagst, mit im Board zu haben, aber eher aus operativer Seite, was ja auch hochspannend ist. Und das war so der Verlauf, wie sich das Board ergeben hat.
Und dann habt ihr einmal im Quartal da ein Meeting von der Taktung her?
Wir haben tatsächlich, also wir machen das relativ speziell, aber würde ich auch jedem Gründer, ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, oder wir, mein Mitgründer Uli hatte da die Idee damals, ich habe erst dann gesagt, boah, weiß ich nicht, heute bin ich fest von überzeugt, dass es ein guter Schritt war. Wir haben alle zwei Wochen einen proaktiven Update-Call, der ist 15, 20 Minuten, da kann sich jeder einwählen, jeder Shareholder. Das hat in der Anfangszeit dafür gesorgt, dass ganz, ganz viele sehr identifiziert mit der Story waren, weil sie sagen, ja, die 15, 20 Minuten, ich gehe da rein, ich kriege von den Jungs da viel Energie mit und finde das spannend, was die alles machen. Und wir haben natürlich irgendwo da auch dafür gesorgt, dass wir wenig Aufwand damit hatten, irgendwelche großen Reporting-Strukturen aufzubauen, weil wir gesagt haben, hey, wenn du wissen willst, wie es läuft, komm alle zwei Wochen in den Call rein. Ja, ne? Also wir waren eher proaktiv und haben gesagt, uns kostet das nicht viel Vorbereitung, weil was Wichtiges in den letzten zwei Wochen passiert ist, das kann ich dir aus dem Kopf sagen. Und damit haben wir angefangen und das haben wir tatsächlich nicht geändert bis heute, obwohl wir so groß geworden sind. Von daher, das ist so ein Punkt, also viel Kommunikation und dann haben wir quartalsweise eine Beiratssitzung, wo wir dann auch natürlich deutlich strukturierter und organisierter die Themen durchsprechen.
Okay. Nämlich mal, ist ja quasi nochmal ein zweiter Tipp, ja. Das ist immer so das, was mir total hilft, ja. Irgendwie Beirat als ein Thema und dann halt so jetzt dieser zweiwöchige, unaufgeregte Call, ist ja einfach so ein konkretes Ding, worüber man drüber brüten kann. Jetzt, wenn ich mal den Spannungsbogen hier schließen, dass wir das Thema nicht komplett übergehen, weil wir es erwähnt haben, irgendwie Wachstum über Internationalisierung. Ja, du hast schon gesagt, eigentlich ist der Markt in Deutschland ja groß genug. Wenn ihr jetzt irgendwie 1.000 Autohäuser live habt und irgendwie 35.000 sind da und ihr kommt auf vielleicht 5.000 über Land and Expand oder x-1.000, dann ist da immer noch Faktor 7, was ihr irgendwie gewinnen könnt. 100% ist aber auch unrealistisch. Und deswegen gehe ich mal davon aus, habt ihr geguckt, okay, was sind denn dann auch noch die dritte Opportunity, nicht Neukunden in Deutschland, nicht Land and Expand, sondern was sind noch Neukunden im internationalen Ausland da? Habe ich gehört, Italien, Spanien seid ihr schon unterwegs, habt neben bezahl.de auch eine internationale Brand jetzt irgendwie aufgebaut. Wie ist da die Roadmap und der Plan?
Genau, also Europa-Expansion hat zwei Punkte, genau wie du sagst. Natürlich wollen wir als Industriestandard nicht in Deutschland bleiben, sondern wir wollen Europas Industriestandard sein in den nächsten Jahren. Deswegen gehen wir da jetzt gerade auch in die ersten neuen Länder. Der zweite Aspekt davon ist aber der Megatrend Direktvertrieb von Autoherstellern. Kriegt man ja immer so ein bisschen mit, dass jetzt die Autohersteller à la Tesla auch direkt neue Wägen verkaufen wollen. Und mit denen sprechen wir natürlich auch, weil die brauchen auch eine Lösung. Und die erwarten aber immer eine internationale Lösung und nicht eine lokale. Das heißt, du hast auch einen zweiten Pull-Effekt über den Megatrend, wirklich mit den Autoherstellern OEMs zusammenzuarbeiten. Was spannend ist, wo wir auch die ersten Kooperationen, Stellantis zum Beispiel in Italien, ist auch mit Pressemitteilung offiziell, nutzt uns im Direktvertrieb. Das heißt, das sind so die beiden Aspekte, warum wir das tun. Und die Roadmap ist, wir sagen ganz klar, so schnell wie möglich wollen wir eigentlich ganz Europa abbilden. Und das kann schneller gehen, als dass es jetzt irgendwie 3 Jahre dauert, ja, sondern das soll auch schneller gehen. Und wir starten aber mit Spanien und Italien, weil wir da schon große Partner hatten, die uns sozusagen gefordert haben und wollten, dass wir kommen. Und dann haben wir gesagt, okay, das sind die ersten beiden Länder, da beweisen wir unser Expansionsplaybook sozusagen, bevor wir jetzt uns verzetteln, was oft passiert mit Expansion, muss man ganz klar sagen. Und wenn wir in Spanien, Italien jetzt, was sehr, sehr gut aussieht, in den nächsten Monaten erfolgreich bewiesen haben, also repetitive Vertriebsprozesse, erfolgreich die ersten Standorte live geschaltet, dann wird es relativ schnell auch in die weiteren Länder gehen.
Dann kannst du dir vorstellen, welche Frage als nächstes kommt. Irgendwie, du sagst jetzt, ihr wollt der Europastandard sein. Ja, und es gibt ja mal die Möglichkeit, wenn du in Deutschland startest, sozusagen dann Frankreich oder jetzt Italien, Spanien so als nächstes zu machen. Und manche Gründer sagen, puh, ob ich jetzt nach Italien gehe, andere Rechtsprechung, andere Sprache, auch sicherlich eine andere Kultur, kann ich ja auch direkt in die USA gehen. Das ist auf jeden Fall auch eine schwierige Nuss zu knacken. Aber wenn ich sie geknackt habe, habe ich halt 320 Millionen irgendwie Kunden, die alle Englisch sprechen und Autohäuser, die halt einfach im ganzen Land da verkaufen. Warum nicht USA? Gibt es da ein anderes Playbook, andere Regeln?
Ja, grundsätzlich ist ja Zahlung auch nochmal ein bisschen komplexer, was die Region angeht. Du hast ja allein in Europa SEPA-Euro-Raum und dann hast du plötzlich andere Währungen, die es ja auch schon komplizierter machen. Ja. Ne? Also das ist so der Aspekt, warum das jetzt nicht so klassisch E-Commerce-Software, dann würden wir wahrscheinlich auch eher nach Amerika erstmal schielen. Amerika steht jetzt nicht für die nächsten 12 Monate im Pitch-Deck, ja? Aber sicherlich wäre das der nächste große Fantasieschritt zu sagen, wenn Europa komplett läuft, dann kann man auch Amerika machen. Jetzt gerade ist es aber, wir haben beide Füße in der Tür in Europa, wir haben die Pole Position da jetzt durchzuskalieren. Amerika wäre eine komplett neue Payment-Infrastruktur auch, auch regulatorisch wieder was ganz anderes, sodass wir da sagen, Europa first und dann gucken wir, ob US auch spannend ist.
Okay, und denke, die Frage, die sich dann andere Founder stellen, die sind einige gerade, weiß ich, hier bei uns in der Community an diesem Internationalisierungsthema dran, also erstmal USA, ja, nein, ist die Großfrage, und dann in Europa, habt ihr jetzt Italien, Spanien, was waren so Entscheidungskriterien? Ja, also Frankreich baut ja auch Autos, ja, ist auch ein großer Markt, also hätte es ja auch sein können, wie so Italien, Spanien, liegt es?
Ja, wir haben gesagt, Follow Your Customer Strategie und nicht, wir machen jetzt Vertriebsbüros in Rom und Madrid auf und laufen dann rum und gucken, dass wir jemanden gewinnen, sondern da hatten wir schon sehr große Partner, die uns eben, wie gesagt, nachgefragt haben und haben gesagt, okay, Italien, Spanien sind jetzt, gehören auch zu den Top 5 Ländern von Marktgröße in Europa. UK, Währung, kommt dann, wird nachgezogen. Frankreich, auch kultureller Punkt, ja, als Deutscher nach Frankreich zu kommen, erzählt jeder Gründer oder jeder Unternehmer, da brauchst du auf jeden Fall einen Franzosen, der damit unterstützt. So, und deswegen war dieser Aspekt, Pull-Faktor von Spanien, Italien, der Punkt, wo man gesagt hat, okay, die nehmen wir jetzt, mit denen beweisen wir das und dann wird Frankreich definitiv als nächstes oder mit als nächstes kommen.
Okay, aber also, ich glaube, das ist auch irgendwie konsistenter in der DNA. Du hast ja schon gesagt, als ihr gestartet habt, habt ihr euch Autohäuser mit an Bord geholt bei der ersten Produktiteration, ja, und jetzt nehmt ihr euch einfach bestehende Kunden und sagt, wenn die wollen, dass wir was für die in Spanien, in Italien machen, dann gehen wir halt nach Spanien, Italien, weil dann haben wir die bestehende Beziehung und das klingt ja auch total, also ein bisschen Opportunity-Driven International Expansion. Und ich glaube, was ich so sehe, wenn man eh Europa als Ziel hat, ja, und nicht jetzt sagt, ich mache ein Land oder zwei, ne, ja, dann ist auch egal, ob du über Frankreich nach Italien gehst oder über Italien nach Frankreich. Ja, so, dann nimmst du das, was gerade am einfachsten ist. Kann ich total nachvollziehen. Absolut. Okay, 12-Monats-Plan. Wie viele Länder wollt ihr dazu nehmen? Oder sagt ihr, in den nächsten 12 Monaten habe ich jetzt erstmal den Proof of Internationalisierung gecheckt? Oder was ist, wo steht ihr Ende des Jahres?
Genau, also tatsächlich, Deutschland ist weiterhin stärkstes Land und da geht es jetzt eigentlich um Execution und da haben wir einen sehr, sehr schönen repeatable Ansatz mittlerweile, der funktioniert mit einem tollen Team. Spanien, Italien, die ersten Proof of Expansion Länder, was aber nicht 12 Monate dauern wird, sondern eher schon gerade absehbar ist, und dann geht es auch ein bisschen darum, welche strategische Kooperation wir in den nächsten Monaten auch schließen mit globalen Playern, die dann dich auch in einem nach Europa bringen können. Das wäre so ein großer Mega-Faktor, der passieren kann in den nächsten 12 Monaten, was natürlich charmant wäre. Und ansonsten wird man in den nächsten 12 Monaten sicherlich die nächsten Schritte von uns sehen, was auch geografische Expansion angeht.
Okay, und wie priorisierst du deine Zeit auf die Firma? Weil du kannst ja irgendwie gucken, dass du die 180 Mitarbeiter glücklich machst, guckst, dass die optimal laufen und irgendwann Richtung 200, 250 irgendwie sich entwickeln. Das ist ja auch mit Talent nicht immer ganz einfach und einfach, das ist sicherlich ein Riesenthema. Dann kannst du gucken, irgendwie Deutschland als Kernmarkt, ja, auch wenn es stabiler ist, aber wahrscheinlich halt trotzdem der wichtigste Revenue-Treiber. Internationalisierung funktioniert wahrscheinlich nicht, ohne dass du ab und zu da bist, und alles gleichzeitig machen ist auch schwierig. So, wie teilst du dir das ein?
Deswegen Fokus, deswegen machen wir keine anderen Vertical-Branchen, deswegen machen wir gerade nicht 6 Länder. Ich habe das Glück, dass wir wirklich, jeder sagt das und das ist auch klassisch, aber wirklich ein extrem starkes Team aufgebaut haben mit einer starken Identifizierung für die Story. Ich bin froh, dass wir ein Gründerteam sind mit Uli und mir, die sehr komplementär sind. Wir sagen immer, er ist Innenminister, ich bin Außenminister, so funktionieren wir. Das heißt, er kümmert sich mehr um Produkt, Tech und People und um die internen Themen. Und ich verbringe meine Zeit auf den wichtigsten strategischen Accounts und bin eben in Deutschland natürlich bei den wichtigsten Terminen mit dabei, aber eben auch in Spanien, Italien und in strategischen Kooperationen mit den OEMs. Also alles, was marktseitig dafür sorgt, dass die Umsatzseite skaliert, da fokussiere ich eben die Zeit drauf. Und mittlerweile haben wir ein Top-Leadership-Team aufgebaut, das eben wirklich viel Operatives mittlerweile von uns abhält.
Okay, ja, also du sagst, das sagen alle, ich glaube, das sagen alle, die die geschafft haben, auf einen gewissen Scale zu kommen. Ja. Weil ich glaube, wenn du kein gutes Team hast, dann bremst sich das auch immer. Ja. Und dann wird es irgendwann einfach auch too much. Ja. Und ich glaube, das ist genau die Erkenntnis. Ja. Das Team und auch vor allem eine gute Leadership-Ebene da aufzubauen und auch sowas wie dieser funktionierende Beirat. Ich glaube, das sind genau wichtige Stellhebel dann, um halt irgendwann sozusagen zu wachsen und auch internationalisieren zu können. Genau. Runden wir das Ganze ein bisschen ab, vielleicht so eine Metafrage, die ich immer ganz spannend finde. Du hast dich jetzt halt irgendwie aus einer gut funktionierenden Firma viel beschäftigt mit diesem Jahr. Das hört man, das ist alles, kommt alles hier wie aus der Kanone geschossen. Also das ist dein Plan, ist klar. Wenn du jetzt sagst, okay, mal Meta-Ebene für andere Founder, was glaubst du, sind die großen entscheidenden Stellhebel, die du als SaaS-Founder irgendwie oder Software, B2B-Software Gründer in 2025 beachten muss. So, deine persönliche Meinung.
Fell in love with the problem and not the solution. Also ich glaube, ein Problem wirklich durchdringen zu wollen und zu verstehen, wird immer wichtiger, wie gesagt, wieder mit Blick auf diese schnelllebige Zeit. Also ein echtes Problem zu identifizieren und sich damit auch auseinanderzusetzen und auseinandersetzen zu wollen. Fokus ist einfach ein zentrales Element, wenn man gründet und aufbauen möchte, weil erstmal ist alles spannend und ich wollte nach 6 Monaten den größten Gebrauchtwagenhändler in Polen aufreißen. Da hat zum Glück mein Mitgründer gesagt, das kriegen wir produktseitig gar nicht hin, ja, lass uns jetzt mal Deutschland schaffen, wo ich auch froh bin, dass ich da dann gesagt habe, okay, ja, hast recht. Das heißt, Fokus wirklich beizubehalten, obwohl es viele spannende Themen gibt, lieber ein Thema exzellent nailen in der Anfangszeit, als 5 Themen halbgar irgendwie zeigen zu können, ist so ein Punkt. Glaube ich. Und der dritte Punkt, Team bleibt A und O, wie eben gesagt. Und man sollte sich im Gründerteam divers aufstellen. Auch da sehe ich zum Teil Teams, wenn ich jetzt irgendwie selber auch mal in der schönen Situation sein darf, Early Startups zu sehen und vielleicht auch mal zu coachen, dass man natürlich immer gerne nach den Gleichgesinnten sucht. Nur in einem Gründerteam sollte man lieber mit den Leuten gucken, dass man sich zusammentut, wo man sagt, der deckt meine Schwächen ab. Und das letzte Thema, was in Deutschland oder Europa unterpräsentiert ist aus meiner Sicht, ist Sales. Die Deutschen können nicht verkaufen, was sie haben, und die Amis können verkaufen, was sie nicht haben. Ist so ein schöner Leitspruch, den ich mal mitgenommen habe von unserem Chairman. Also Sales auch zur Gründerthematik zu machen und nicht zu sagen, ich hole mir jetzt einen Head of Sales early rein und der muss irgendwie dafür sorgen, dass Sales funktioniert. Wird immer scheitern aus meiner Sicht. Das muss Chefsache sein. Und wenn man das im Gründerteam nicht hat, dann sollte man sich schleunigst darum kümmern, dass es jemanden gibt, der auf Gründerebene hochgeliftet wird, um da auch Sales abzudecken. Das sind so jetzt mal so aus meiner Toolbox ein paar Punkte, die ich extrem wichtig finde bei nicht nur 2025, sondern generell, wenn ich ein Business aufbauen will.
Ja, hätte ich es auch gesagt. Also das ist, unterschreibe ich alles, ist dann jetzt aber generell, was ich rausgehört habe, jetzt schon zweimal, der wesentliche Change in 2025 ist, wird maximal alles noch dynamischer gerade und schneller. Ja, und dafür sind dann halt so Themen, klassische Themen wie Fokus, ja, und wie ein funktionierendes Team, sind halt in so einer schnelllebigen Zeit einfach extrem valuable, ja, weil sonst verzettelt man sich einfach noch schneller. Hervorragend. Wir haben eine Abschlussfrage, die sehe ich auch gerade, habe ich dir gar nicht in der Vorbereitung geschickt, machen wir aber trotzdem mal, ist unsere Restaurantempfehlung. Ja, also komplett unabhängig von B2B SaaS-Firma. Wir haben sehr coole Leute im Podcast und wir sammeln eine globale Liste von Locations, wo du gerne essen gehst oder wo du sagst, da gibt's echt geiles Essen, kennt aber nicht jeder. Und im Lonely Planet von Köln steht es auch nicht drin. Muss aber, kann überall in der Welt sein, dein Secret Spot, wo sollten unsere Community mal vorbeischauen.
Um das Ökosystem hier in Köln zu unterstützen, gibt es tatsächlich eine Location, die sicherlich nicht jeder kennt, weil sie relativ neu aufgemacht oder eröffnet wurde, ich glaube in den letzten 12 Monaten. Und ich war da jetzt in den letzten 2 Wochen 2 Mal und fand sehr, sehr gut vom Service, vom Essen etc. Und dass das Via mit Doppel-A an der Aachener Straße gehört so ein bisschen zu dem Konstrukt, vielleicht kennt man Ilbergutter, Tanika etc. in Köln, aber das kann man auf jeden Fall sehr gut besuchen und hat einen schönen Abend.
Das ist Via mit Doppel-A in Köln, alles klar. Ich packe mir die Shownotes und dann kann ich das auch nur wiederholen. Ich komme ja aus der Region, aber Köln ist auf jeden Fall auch jetzt aus einer B2B-SaaS-Perspektive langsam immer mehr eine Reise wert, wie viele coole Firmen, die da sich entwickeln und vor allem auch coole Fauna, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Insofern freut mich, dass es heute geklappt hat. Ich danke dir für die Zeit und wünsche euch ganz viel Erfolg. Ja?
Vielen lieben Dank, hat sehr viel Spaß gemacht, Matthias, und freue mich, wenn wir uns persönlich demnächst sehen.
Also, bis dann, ciao.
Ciao.
zu. Das war der Podcast aus Köln. Ich bin gerade in Zürich unterwegs bei unserem Arzt on Tour-Event, diesmal gehostet bei Yokoi. Davon berichte ich dann gerne im nächsten Podcast, wobei wir jetzt auch ein bisschen busy werden, weil am 4.4. Jahr der Artist Circus stattfindet. Also wer bis hierhin durchgehört hat, letzte Chance für eure Revenue-Teams oder euer Revenue-Leadership, jetzt noch dabei zu sein. Es ist das etwas andere Sales-Event. Wir nennen es ja Tech-Festival, Tech-Sales-Festival. Der Elefant ist dabei, das DJ-Team ist dabei, die Speaker kommen im Kostüm. Also es ist bunt und wild und macht Berlin alle Ehre. Wir freuen uns mega, freuen uns, euch dort zu sehen. In dem Sinne, habt eine Raketewoche und wir hören uns. Der Matthias, ciao, ciao.